Okay, meine Damen und Herren, dann machen wir heute sozusagen die letzte Vorlesung. Wir hatten uns in der letzten Stunde mit dem Zitratzyklus beschäftigt und ich möchte da nochmal kurz drauf zurückkommen, das war relativ schnell. Der Trick beim Zitratzyklus ist der, dass sozusagen Acetyl-CoA, das ja aus der Glykolyse kommt, über Pyruvat, oxidative Dekarboxylierung zu Acetyl-CoA über Fettsäuren und so weiter, was auch in Acetyl-CoA runterläuft, dass dieses Acetyl-CoA jetzt eingeschleust wird in diesen Zyklus hier, wie der Name sagt, ein Zyklus ist dann ein Zyklus, wenn er wirklich rund läuft. Und das Prinzip ist hier das Oxalacetat, also ein C4-Molekül, plus ein C2-Molekül dann hier zum C6-Molekül wird und diese die zwei C-Atome, die hier drin sind, oxidiert werden, komplett rausoxidiert werden zu CO2 und da muss das System regeneriert werden und bei diesem ganzen Prozess entstehen Reduktionsäquivalente NADH, FADH, nochmal NADH und ein GTP, und zwei CO2, wie gesagt. Das Ganze sieht also so aus, Oxalacetat, eine Alpha-Ketodicarbonsäure. Alpha-Ketodicarbonsäure, die reagiert jetzt hier an diesem C-Atom, an diesem aktiven C-Atom mit Acetyl-CoA zu Citrat-Zitronensäure, eine Tricarbonsäure, Hydroxytricarbonsäure. Ist eine ganz normale Reaktion hier, also das ist nichts Besonderes, Citrat-Synthase. Jetzt kommt es zu einer Isomerisierung, die Akonitase verschiebt diese OH-Gruppe in die 2-Position hier, Isocitrat. Nach wie vor eine Monohydroxytricarbonsäure, aber jetzt ist diese Hydroxylgruppe an einer Alpha-Position verglichen zu dieser Carboxylgruppe. Die kann jetzt oxidiert werden und gleichzeitig wird CO2 abgespalten, dieses CO2 abgespalten und das erste Reduktionsäquivalent entsteht und das erste C-Atom ist weg. Ja? Also durch CO2 wird es ausgeatmet, wenn Sie so wollen. Wir erhalten dann zwei Ketoglutarate, wie gesagt eine Dicarbonsäure jetzt, eine Carboxylgruppe ist jetzt weg, Alpha-Ketodicarbonsäure, also die um ein C-Atom länger ist als dieses Oxalacetat. Und dieses 2-Ketoglutarat reagiert jetzt wiederum durch Dekarboxylierung, in Form von Dekarboxylierung, unter Bildung eines Thioesters hier an dieser Stelle, Acetyl-CoA, dieses Thioesters an dieser Position hier, die ja eigentlich eine Carbonylfunktion darstellt, also keine Carboxylfunktion, sondern eine Carbonylfunktion. Die muss also einmal oxidiert werden, CO2 geht raus, dann hätte ich hier ein Aldehyd, der muss oxidiert werden, um einen Thioester zu machen, dieses ist ja ein Carboxyläquivalent hier und bei dieser Oxidation wird eben NAD zu NADH reduziert. Damit ist auch das zweite Kohlenstoffatom weg, das hier durch Acetyl-CoA reingekommen ist. Und ich werde theoretisch fertig, bekomme noch ein Reduktionsäquivalent, das sind ja unsere wertvollen Münzen sozusagen für die ATP-Gewinnung. Aber ich bin deshalb noch nicht fertig, weil wir ja einen Zyklus haben, also wir müssen wieder zu Oxalacetat kommen. Das kann man ganz, ganz effizient machen, denn wir haben hier eine reaktive Bindung, ein Thioester und dieser Thioester, diese Bindungsenergie, hier, die hier drin ist, die durch die Hydrolyse dieses Thioesters, dem wieder CoASH, also Coenzym A, abgespalten wird, diese Bindung wird genutzt, diese Energie wird genutzt, dieser Spaltung, dieser Bindung, um GTP zu phosphorylieren mit anorganischem Phosphat. Hat man relativ selten, muss ich sagen, ja. Mit anderen kommt in der Glykolyse, haben wir das auch kennengelernt an einer Stelle, hier eben auch, wo anorganisches Phosphat hier eingebaut wird und ich bekomme GTP, das ist energetisch gesehen ein ATP-Äquivalent. Es entsteht dabei Succinat, ja, durch Spaltung dieses Thioesters. Ich habe jetzt wieder 4 C-Atome, wie hier, klar, weil die zwei C-Atome, die über Acetyl-CoA reingekommen sind, raus sind mittlerweile. Aber ich muss hier eine Alpha-Ketosäure machen. Das heißt, ich muss jetzt hier ein Reaktionsensemble anschließen, möchte ich mal sagen, das wir bereits aus der Fettsäurebiosynthese bzw. der Beta-Oxidation kennen. Das Erste, was man macht, ist, man führt hier eine Doppelbindung ein. Das macht die Succinat-Dehydrogenase, wiederum eine Oxidation. Das heißt, ich muss wiederum reduzieren. Also ich brauche wieder ein oxidiertes Co-Substrat, das jetzt reduziert wird zum FADH2, auch ein wichtiges Reduktionsäquivalenz nachher für die Atmungskette. Ich habe also eine Doppelbindung hier eingeführt. Diese Oxidation ist, da braucht man schon ein höheres Oxidationspotenzial und dann nimmt man immer FAD. Also FAD für sozusagen die besonderen Aufgaben, Doppelbindungen einführen oder sowas. NAD, wenn ich eine OH-Gruppe oxidiere zu einer Carbonylgruppe oder irgend sowas. Ja, also das kann man sich merken. Das FAD als Co-Substrat ist immer nicht eine einfache Oxidation wie eine Oxidation einer Hydroxylgruppe oder irgend sowas. So, jetzt haben wir Fumarat. Eine ungesättigte Dicarbonsäure, die jetzt, wo jetzt Wasser angelagert wird, wie gesagt, das kennen wir aus der Fettbiochemie, Fettsäurebiochemie. Wasser wird also angelagert, das macht die Fumarase. Ja, hat man eine Alpha-Hydroxy-Dicarbonsäure, Malat, auch also Äpfelsäure ist das. Das ist wie eine Fruchtsäure, ja, so bezeichnet man die Zitronensäure, Milchsäure, Äpfelsäure, das sind Fruchtsäuren. Die sind interessant deshalb, weil sie natürlich verstoffwechselt werden können, im Gegensatz zu HCl oder H2SO4. Ja. Das ist auch der Grund, diese Fruchtsäuren, ich weiß nicht, ob Sie es wissen, wenn Sie Beerentraubenblätter-Tee trinken, um eine Harnwegsinfektion zu behandeln, also begleitend zu behandeln, so möchte ich mal sagen, dann wird immer gesagt, man muss den Harn alkalisieren. Das heißt, der Harn sollte leicht alkalisch sein. Und das erreicht man, indem man Früchte isst oder Fruchtsäfte trinkt, ja, weil dann sozusagen das Anion verstoffwechselt wird und das Kation überbleibt. Also sagen wir mal, wenn das ein Calciumsäure, jede Säure hat ja ein Kation, hier als Gegenspiel Natrium oder Calcium oder Kalium, was auch immer, ja, dann bleiben die Kationen übrig und die führen dann dazu, dass der Harn alkalisiert wird. Da wird dann KOH draus oder NaOH oder CaOH2 und so weiter. Ja. Also das sind Fruchtsäuren im Gegensatz zu den Mineralsäuren, so heißen die HCl, H2SO4 und so weiter, die eben nicht verstoffwechselt können. Hier kann das Anion verstoffwechselt werden. Also Fruchtsäuren kann man sich merken, Zitronensäure, Äpfelsäure, Ascorbinsäure und auch Laktat, also Milchsäure. So, aber das nur als Bemerkung nebenbei. Jetzt im letzten Schritt wird jetzt diese OH-Gruppe oxidiert zur Carbonylgruppe und das kann man wieder mit NADH, also mit NAD als Co-Substrat machen. Hier bekommt man dann wieder NADH. Das ist hier die Ausbeute, die man hier bekommt an Reduktionsäquivalenten 1, 2, 3 NADH ist, ein FADH2 und man bekommt noch sozusagen gratis als Bonus ein GTP, also ein ATP-Äquivalent. So, und damit sind wir, also diese Reaktion hier, noch kurz, also diese Isocitrat-Dehydrogenase hier nochmal gezeigt, dass wir zunächst einmal oxidieren hier an dieser Stelle und dann haben wir eine Alpha-Ketocarbonsäure Und das lockert dieses CO2 so stark, diese Carboxylgruppierung so stark, dass jetzt hier CO2 herausgeht. Das war mal diese Übersicht. Und jetzt sind wir sozusagen hier unten. Wir haben jetzt alles abgearbeitet, also Glucose, wir haben Fette abgearbeitet, wir haben sogar Proteine mit eingebracht über Alpha-Ketoglutarat fließen die, nicht mit Reduktionsequivalenten, aber über Alpha-Ketoglutarat fließen die in diesen Citratzyklus ein und machen dabei auch ein NADH durch oxidative Desaminierung war hier der Prozess. Und wir haben jetzt hier diese Reduktionsäquivalente, also NADH, 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 FADH2, NADH, die jetzt zur Verfügung stehen für die Atmungskette, um Sauerstoff zu reduzieren. Sauerstoff nach Wasser zu reduzieren. Das ist der letzte Schritt in dieser Energiegewinnungs, in diesem Energiegewinnungsrepertoire für Heterotrophe, also für aerobe Heterotrophe. Nun, diese Atmungskette, wie gesagt, das ist eine schrittweise Aufteilung, möchte man sagen, der Knallgasreaktion. Der Knallgasreaktion 2H2 plus O2 gibt 2H2O, berühmte Knallgasreaktion. Die Knallgasreaktion heißt, weil es knallt, richtig knallt. Ja, haben Sie es mal gehört? Ja, gut. Das ist wichtig, dass man es mal gehört hat. Und dann kann man sich auch vorstellen, dass das natürlich biologisch nicht so funktionieren kann, weil dann wird alles auseinanderfliegen. Und die Lösung, die hier die Biologie gefunden hat, um tatsächlich diese Energie sozusagen verfügbar zu machen, um ATP daraus zu machen, ist diese Differenz hier, diese Energiedifferenz, schrittweise abzugeben, nicht in einem Schlag, wie bei der Knallgasreaktion, peng, sondern eben schrittweise abzugeben. Und das ist, das kann man machen, indem man Redoxsysteme hintereinander schaltet, verschiedene Redoxsysteme hintereinander schaltet, die letztlich die Elektronen aufnehmen, weitergeben, bis man hier unten angelangt ist, wo wo die Reaktion dann zu Ende ist und man diese Delta Gs hier letztlich abrufen kann in Form von ATP. Nun, das Ganze läuft ab an der Membran der Mitochondrien, also es sind membranassoziierte Prozesse. Ja, diese Enzyme, die Substrate, Enzyme und so weiter, die sind nicht löslich im Zytoplasma oder in der Matrix der Mitochondrien, sondern sind eben membrangebunden. Deshalb hat man diese hohe Oberfläche hier innerhalb der Mitochondrien. Und da sitzen jetzt diese Enzyme drin, diese Enzyme und Substrate sitzen hier drin und entlang dieser Kette, dieser Reaktionskette werden jetzt die Elektronen von den Reduktionsäquivalenten aufgenommen, um dann letztlich auf Sauerstoff übertragen zu werden und dann diesen Sauerstoff zu reduzieren. Und wir haben in der Membran hier selbst drei Komplexe, drei Enzymkomplexe, Zytochrome sind das, also Enzyme mit einem Porphyrinsystem, wo ein Zentralion drin ist. Dieses Ion kann in zwei verschiedenen Oxidationsstufen vorkommen, zum Beispiel Eisen 2 plus 3 plus, also zweiwertiges und dreiwertiges Eisen, das kann also oxidiert und reduziert werden, oder Kupfer hier, Kupfer 2 plus, Kupfer 1 plus, die dann hier Elektronen aufnehmen und weitergeben in diesen Reduktionskaskaden, um dann letztlich, wie gesagt, das Elektron hier unten ankommen zu lassen. Und die Energie, die jetzt hier stufenweise frei wird, das sind alles Deltas, diese Energie, die wird genutzt, um einen Protonengradienten zu generieren, um Protonen zu pumpen, hier von da nach da zu pumpen, wodurch ich jetzt ja eine ungleiche Ladungsverteilung bekomme, jenseits, diesseits und jenseits einer Membran, ja, einer Biomembran. Dieses Ungleichgewicht versucht sich auszugleichen und da das nicht geht, H plus ist geladen, das also nicht geht, liegt hier eine gewisse Energiedifferenz vor, die man jetzt nutzen kann, wenn man nämlich diese Protonen sozusagen gelenkt wieder zurückführen kann, sodass dieses Gleichgewicht sich dann wieder etablieren kann. Nun, der Treiber dieser ganzen Kette sind diese Reduktionsäquivalente, die hier oben eingespeist werden, und dann ihre Elektronen oxidiert werden wiederum und dann ihre Elektronen weiterreichen. Und wir haben hier vier verschiedene Komplexe. Den sogenannten Komplex 1 hier vorne, da oben sehen Sie NADH, das ist der NADH-Pool, der hier aus diesem Bereich hier rauskommt, aus der Glykolyse, aus dem Pyruvat-Citrat-Zyklus, dieser NADH-Pool. Und dann geht es los, dann werden die, dann wird NADH sagen, oxidiert zu NAD und die Elektronen werden auf den ersten Komplex hier übertragen, Komplex 1. Und dann von da aus auf einen Ubiquinon-Pool. Hier sehen Sie Coenzym Q oder Ubiquinon, das hier in der Membran ist ein sehr lipophiles Molekül, wie Sie sehen. Diese Kette hier, diese Isoprenkette, ist hier ziemlich lang, 6 bis 10 solcher Einheiten, also ein sehr hydrophobes Molekül, das in der Membran mehr oder weniger floaten kann, dass sich hier bewegen kann, aber eben nur in der Membran, nicht in den wässrigen Compartments des Zytoplasmas. Und dieses Chinon, dieses Ubiquinon, ist auch ein Redoxsystem, nämlich dieses Chinon kann zum Hydrochinon reduziert werden und auf diese Art und Weise dann Protonen aufnehmen, hier innen, ja, auf die andere Seite, dann ist es hier OH, werden diese chinoide Struktur zur hydrochinoiden Struktur reduziert, wandert auf die andere Seite und gibt dann diese Protonen wieder ab und wird zum Ubiquinon wieder recycelt, um auf der anderen Seite wieder Protonen abzuholen. Also diese Protonen werden jetzt hier mit Hilfe der Energie, die hier peu à peu freigegeben wird, diese großen Delta-Bereiche, werden diese Protonen transloziert, also aus dem einen Pool weggenommen, in den anderen Pool hinein. Dadurch haben wir hier ein Defizit an Protonen, wir bekommen hier einen Überschuss an Protonen und so weiter. Macht eine Energiedifferenz, die ja ausgenutzt werden kann, kinetische Energie oder eine Energiedifferenz, sage ich jetzt mal. Und wir haben ja, wie gesagt, den Komplex 1, dann kommt der Komplex 3, Zytochrom B, Zytochrom C1, wird übertragen auf Zytochrom C, das auch in der Membran sitzt, und schließlich ein Komplex 4, über diese drei Komplexe werden jetzt Protonen transportiert, sodass wir pro NADH drei Protonenäquivalente transportieren können, bis die Elektronen hier unten angekommen sind, um Sauerstoff zu reduzieren. Wo ist der Komplex 2? 1, 3, 4. Wir haben auch hier noch einen Komplex 2. Dieser Komplex 2, der nimmt als Substrat nicht NADH, sondern FADH, also die Reaktion von Succinat nach Fumarat. Hier ist sie, Succinat nach Fumarat. Diese Reaktion hat ja FADH2 geliefert. Das wird hier eingespeist. Und die Elektronen, die jetzt frei werden bei der Oxidation von FADH2, ja, die kommen hier auf Coenzym Q, das läuft dann durch diese Kette weiter, sodass wir, wenn wir das FADH2 einspeisen, sozusagen den Komplex 1 umgehen und damit ein Protonenäquivalent verlieren. Das heißt, NADH ist gut für drei Protonen zu translozieren, FADH2 ist gut, um zwei Protonen zu translozieren. Okay? Und entsprechend ist auch die Ausbeute, jedes Proton gibt hier ein ATP, dass man für NADH 3 ATP und für FADH 2 2 ATP letztlich generieren kann. Also, ich habe hier noch ein anderes Bild, da sieht man das nochmal. Also, wir starten hier bei Komplex 1, NADH geht über nach NAD und dann wird jetzt hier, also das wird oxidiert, also wird hier was reduziert, Eisen 3 nach Eisen 2 und so weiter. Ja. Das geht hier über mehrere solche Redox-Systeme, um dann letztlich den Komplex 1 zu verlassen und die Elektronen auf Ubiquinon zu setzen. Ubiquinon wird reduziert zu Ubiquihydrochinon. Ja. Das wird wiederum genutzt, wird wiederum oxidiert zu Chinon, um auf in den nächsten Komplexe zu kommen. Da haben wir Zytochrom C und alle möglichen anderen Redox-Systeme, die hier noch drin sind. Zytochrom C gibt dann die Elektronen weiter an den Komplex 4 und von da aus wird dann Sauerstoff, also von hier werden die Elektronen dann auf Sauerstoff übertragen und es entsteht, also Sauerstoff kommt hier rein und es entsteht H2O. Diesen drei Komplexen werden jeweils Protonen transloziert und die vierte Möglichkeit ist, also das drei Stationen, wir steigen hier ein mit Succinat nach Fumarat, gibt FADH2, dieses FADH2 wird hier eingespeist und von da aus die Elektronen ganz normal weitergegeben, sodass bei der Nutzung von FADH2 zwei Protonen-Äquivalente transloziert werden können. Dies ist die Matrix hier, das ist der Innermembranraum der Mitochondrien. Sie sehen hier, wie die Energie hier freigegeben wird von Millivolt hier, das ist das Standardpotenzial hier von minus 370 nach 100 ungefähr, dann geht man ins Positive hinein und so weiter und ist schließlich hier bei plus 820 E, das dann ausreichendes Potenzial ist, um Sauerstoff zu reduzieren. Gut, hier sehen wir nochmal die Enzyme, wie die heißen. Also der Komplex 1, also sie haben auch alle Namen, der Komplex 1 heißt NADH-Dehydrogenase. Ja, diese Komplexe werden immer nach dem Substrat benannt. Manchmal gibt man auch noch das Produkt dazu, aber NADH-Dehydrogenase. Substrat ist NADH und an dieser Stelle werden Protonen transportiert. Der Komplex 2 ist die Succinat-Dehydrogenase. Substrat ist Succinat. Ja? Das Produkt ist Fumarat. Succinat-Dehydrogenase, Substrat Succinat. Hier werden keine Elektronen transportiert, Protonen transportiert, erst im nächsten Schritt folgt hier die normale Protonentranslokation. Der Komplex 3, den nennt man Ubiquinon-Cytochrom-C-Reduktase. Substrat ist Ubiquinon. Produkt ist Cytochrom-C. Ja, also Ubiquinon-Cytochrom-C-Reduktase. Substrat, wie gesagt, Ubiquinon und hier werden Protonen transloziert. Und der Komplex 4 schließlich ist Cytochrom C als Substrat hier, Cytochrom C, Oxidase, Substrat Cytochrom C und auch hier werden Protonen transloziert. So, und dann haben wir, das habe ich jetzt glaube ich gar kein Bild, sehe ich gerade, gibt es einen Komplex, der jetzt sozusagen eine Öffnung darstellt, man nennt den, das ist die ATP-Synthase, der ATP-Synthase-Komplex bei der Atmungskette. Dieser Komplex stellt quasi eine Öffnung dar, Sie müssen sich das so vorstellen, die, durch die jetzt die Protonen, die hier transluziert sind, wieder zurückfließen können und dadurch dieses Gleichgewicht wiederherstellen können und die Energie, die dabei frei wird, die wird genutzt, um ADP plus anorganischem Phosphat zu ATP aufzuphosphorylieren. Ja? Das kann man sich so vorstellen, dass man, das ist ja jetzt ganz aktuell auch, ja, wir haben überschüssige Energie mit der ganzen alternativen Energie, ja, das ist ja, oder nachwachsende Energie, ist ja ein Riesenproblem, besteht ja darin, dass die nicht gleichmäßig kommt. Und deshalb muss man, damit die Stromnetze nicht überlasten, muss man sozusagen Energie abfangen irgendwie, die normalerweise nicht gebraucht wird. Ja, wenn es so windig ist wie gestern Nacht zum Beispiel, ja, oder vorgestern Nacht, ja, dann drehen sich die Windräder, wird nicht so viel Strom gebraucht. Diese Energie wird jetzt genutzt beispielsweise, um ein Wasserkraftwerk, um das Wasser hochzupumpen in ein höheres Niveau, in einen See rein oben, ja, wird das genutzt und dann wird da die Energie zwischengelagert. So, und jetzt kann ich hingehen, ich habe jetzt dieses große Gefälle, das Wasser möchte runterfließen nach der Schwerkraft, aber kann nicht, weil alles zu ist, aber jetzt, wenn ich es brauche, kann ich das Schotter aufmachen, ja, und dann fließt das Wasser durch das Rohr runter, unten ist eine Turbine, die jetzt angetrieben wird und Strom macht. Ja. Genauso ist es hier auch. Ja. Ich pumpe die Protonen hoch. Die sind jetzt sozusagen hier fixiert zunächst einmal, aber bei Bedarf kann ich jetzt hier ein Gatter aufmachen durch die ATP-Synthase, sodass die Protonen hier durchfließen können. Und dann hier unten ist ein Rad, sozusagen, das jetzt diese Energie nutzt, um eine extrem energiereiche Bindung zu machen, nämlich die Energie, eine Anhydridbindung am ADP mit anorganischem Phosphat zu ATP. So habe ich dann ATP gewonnen, dass ich dann wieder verbrennen kann, also benutzen kann, um Synthesereaktionen oder irgendwas zu machen. Gut, wenn wir uns noch mal anschauen, wie sieht jetzt die Energieausbeute aus? Das ist auch wichtig, dass Sie das sich merken, das wird auch immer wieder im Staatsexamen gefragt, im ersten Staatsexamen. Ja. Wir haben ja gesagt, ein NADH ist ein Äquivalent für 3 ATP, weil 3 Protonen transportiert werden. Ja, 3 Protonen werden transluziert und jedes Proton ist gut für ein ATP, wenn es zurückfließt. Ein FADH ist gut für 2 ATPs, weil ich nur 2 Protonen transluzieren kann. Ich steige eins später ein. So, das ist die Basis. Dann haben wir ein Acetyl-CoA liefert 3 NADH im Citratzyklus, ja, liefert 3 NADH, ein FADH2 und ein GTP. 3 NADH ist äquivalent zu 9 ATP, ein FADH2 ist äquivalent zu 2 ATP und ein GTP entspricht einem ATP. Das heißt, im Citratzyklus, also Acetyl-CoA, wenn ich ein Acetyl-CoA einmal durch den Citratzyklus jag, dann habe ich, sagen kann ich 12 ATPs gewinnen. In der Glykolyse und Gärung, also eine Hexose, liefert 2 ATP netto, das haben wir besprochen, 2 ATP und 2 NADH, das heißt 2 ATP und, wo sind die NADH hier? Die müsste ich eigentlich dazu tun, aber vielleicht kommt das hier noch. Ach so, ja, okay. Das ist ja Gärung hier. Gärung, das heißt, dieses NADH steht nicht für die Atmungskette zur Verfügung, weil Gärung anaerob ist, ja, sondern dieses ist ein Sonderfall. Also wenn ich kein Sauerstoff habe, den ich reduzieren kann, dann bin ich auf diese Energiegewinnung angewiesen. Das sind 2 ATP, die ich hier gewinnen kann. Das NADH ist hier zunächst einmal nichts wert. So, bei der Glykolyse und der oxidativen Decarboxylierung von Pyruvat liefert eine Hexose 2 NADH, sind 6 ATP, 2 ATP aus der Glykolyse. Und dann bei der Umwandlung von Pyruvat nach Acetyl-CoA liefert Pyruvat bezogen auf Hexose 2-Acetyl-CoA. Die Äquivalenz sind zu 24 ATP, dies war 1-Acetyl-CoA, jetzt habe ich 2-Acetyl-CoA, 24 ATP und 2 NADH aus der Oxidation des oxidativen Dekarboxylierung von Pyruvat nach Acetat, 6 ATP, sodass ich insgesamt aus der Glykolyse 38 ATP gewinnen kann. 38 ATP, das ist die Magic-Zahl. 6, 8, 32, 38 ATP. Im Vergleich zur anaeroben Gärung, also wenn ich Glykolyse anaerob verwerten muss, ja, weil kein Sauerstoff da ist, weil ein Stopfen oben drauf ist, kriege ich nur 2 ATP. Also da sieht man, was das für eine wahnsinnige Evolution war, eine Evolutionsstufe war, als sagen die Atmosphäre, die ja ursprünglich, die Uratmosphäre ist ja eine anaerobe Atmosphäre gewesen, Sauerstoff gab es da gar nicht, ja, als plötzlich Organismen gebildet wurden, die jetzt Sauerstoff produzieren können, die CO2 aufnehmen und Sauerstoff produzieren können, also Photosynthese machen können, wo dann dieser Sauerstoff Organismen zur Verfügung gestellt wurde, die jetzt diesen Mechanismus hier etabliert haben, um so viel effizienter Energie zu gewinnen. Das ist, wenn man es von der Evolution her sieht, ist das eine dramatische Entwicklung gewesen. Ja, und dann haben wir noch die Beta-Oxidation der Fettsäuren. Hier ist es so, dass wir für eine C16-Fettsäure, Palmitinsäure zum Beispiel, 7 NADH, 7 FADH2 und 8 Acetyl-CoA gewinnen. Also für eine C18-Säure wären das dann 8 NADH, 8 NADH2 und 9 Acetyl-CoA. Die sich hier gewinnen lassen. Wenn wir das für die C16-Fettsäure nehmen, dann haben wir hier 7 NAD sind 21 ATP, 7 FADH sind 14 ATP und 8 Acetyl-CoA. Acetyl-CoA gibt 12, also 96 ATP. Insgesamt 131 ATP. Hier sehen Sie, wie viel energiereicher sondern Fette sind, also Fettsäuren sind im Vergleich zu Glucose beispielsweise, ne, 38 ATP, 131 ATP und das ist eine kurze Säure. Also wenn Sie Stearinsäure und Ölsäure und wie sie alle heißen, nehmen die ja fast verbreiteter sind als diese C16-Palmitinsäure, dann sehen Sie, was wir hier an Energie speichern, wenn wir da großzügig sind, das aufzunehmen. Wenn das nicht alles wieder verbraucht wird, ja, indem wir uns bewegen, ja, indem wir Sport machen und so weiter, ja, dann wird es gelagert, dieses Zeugs, alles, was man nicht braucht, wird gelagert und es werden sie nicht mehr los. Und dann merkt man das nachher, wenn man auf die Waage steigt. Ja. Also das sind, diese Prozesse sind alle rückgekoppelt, also beispielsweise wenn ich zu viel NADH mache und zu wenig Sauerstoff habe, dann staut sich alles nach hinten und dann werde ich anaerob. Also beispielsweise, wenn ich viel laufe, ja, dann werde ich anaerob, ja, und dann habe ich keinen Sauerstoff mehr und dann fängt man an zu gären. Das wird ineffizient, das fängt an weh zu tun und es entsteht auch Laktat, was dann, wie gesagt, in den Muskeln dann den Muskelkater macht. Also alles muss aufeinander abgestimmt sein. Wenn es nicht der Fall ist, dann gibt es Rückstaus. Und ein solcher Rückstau tritt auch dann ein, wenn ich die aufgenommene Energie nicht komplett wieder verbrennen kann, dann wird eben eingelagert und dann nimmt man entsprechend zu für den Fall, dass irgendwann mal die Situation kommt, dass man wieder verbrennen muss. Das gibt es heutzutage nicht mehr. Früher in der Evolution war das gang und gäbe, heute gibt es das nicht mehr. Wenn man das dann feststellt, dann ist das ein harter Prozess, wo man dann sagen muss, okay, entweder bewege ich mich jetzt, ja, oder ich stelle die Aufnahme ein, das heißt, ich höre auf zu essen. Ja, das ist im Wesentlichen das, was hier einer dieser physiologischen Prozesse ausmacht. Wir haben hier die Energiegewinnung bei Heterotrophen uns angeschaut, aus einem Zuckerpool heraus, aus einem Fettpool heraus und aus einem Proteinpool heraus. Das Ganze ist streng gekoppelt, ja, von oben nach unten bis hin zur ATP-Gewinnung. Ja, und dieses Fließgleichgewicht, ja, was ja Leben darstellt, dieses Fließgleichgewicht wird aufrechterhalten dadurch, dass letztlich ein Produkt gebildet wird, das gasförmig ist, nämlich CO2. Also das Ausatmen von CO2, das trifft natürlich sowohl für die Glykolyse zu, als auch für die Beta-Oxidation. Das Ausatmen von CO2, also über den Citratzyklus zum Beispiel, Ausatmen von CO2, das ist es, was diese ganze Kette sozusagen in Bewegung hält. Ja, nach dem Massenwirkungsgesetz, ich nehme ein Produkt weg, dann kann ich aus dem Substratpool heraus neues Produkt machen. Das erreicht man eben dadurch, dass man einfach ausatmet. Und Substrat atmet man ein, das ist nämlich Sauerstoff. Ja, Sauerstoff atmet man ein, der zieht jetzt sozusagen diese Reaktion, indem nämlich Sauerstoff dann letztlich zu zu H2O reduziert wird. Und dieses H2O, wenn man es nicht verbraucht für Biosynthesen, dann wird es eben durch die Niere ausgeschieden. Und daran sehen Sie, das sind diese Fließgleichgewichte, ja, die formal ein Gleichgewicht darstellen, ja, was man hier so sieht, aber die natürlich chemisch hoch virulent sind, möchte ich mal sagen. Ja, permanent passiert hier Chemie, massenhaft Chemie, obwohl sich in der Netto ganz wenig tut, weil was rausgeschmissen wird, CO2 und H2O, und was reinkommt, Substrate, also Kohlenhydrate oder Fette und Sauerstoff. Das ist sozusagen dieser ganze Kreislauf. Ja, damit bin ich fertig für dieses Semester. Den Rest müssen Sie sich dann im Lehrbuch anschauen. Wenn Sie Examen machen, wünsche ich Ihnen viel Erfolg. Wie gesagt, in der nächsten Woche sind wir schon in der Winterschule. Das war jetzt die letzte Vorlesung in diesem Bereich. Alles Gute dann. Okay.